Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und hier ist euer Worum Podcast mit der mittlerweile schon 116. Ausgabe, die den Titel trägt Bad Bambi. Wir haben uns vorgenommen, die Spannung ein bisschen hochzuhalten, wen oder was wir damit meinen. Eins kann ich auf jeden Fall schon sagen, er ist nicht gemeint, denn er ist ja nicht Bad Bambi, er ist ja mein großer Knuddelbär, mein liebster Werder-Freund der Welt und wir waren auch gemeinsam im Stadion, aber irgendwie anders. Hallo Jan.
Hallo, grüß dich Thomas, ich bin besser bekannt unter dem Namen Bad Bambi. Zumindest wenn man meinen Hintern, na egal.
Du musst es nicht erklären. Es ist, wir sind soweit. Hat jeder dieses Bild vor Augen? Vielen Dank.
Mehr oder weniger. So, ja. Womit wir dann den Podcast auch genau hier beenden könnten. Nein. Schön, dich mal wieder zu hören. Ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, aber wie wir vermutet und auch angekündigt hatten, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man uns in etwas besserer Laune wieder antrifft hier im Podcatcher eures Vertrauens.
Ja,
kann man so unterschreiben, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall so unterschreiben, denn ihr empfangt uns bester Dinge sozusagen, denn ganz positiver Nebeneffekt, diese ganzen blöden Wortspiele mit Halloween nach der Gruselwoche, ja, mit den Horrorszenarien und der Krise, das haben wir ja Gott sei Dank schon eine Woche vorher abgehakt, sodass uns da diese Wortspiele zumindest erspart bleiben. Nachdem ja in der letzten Ausgabe auch noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, du hattest den Begriff Resignation reingeworfen, den wir dann später aber beide, glaube ich, heftig dementiert haben. Aber es ist ja doch so, dass ich jetzt eine Woche später durch dieses eine Spiel, durch dieses eine Tor, die Werder-Lage, die Werder-Welt komplett anders anfühlt.
Ja, das stimmt. Ist es so komplett anders? Wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, so, ja, also im Großen und Ganzen, jetzt klar, dreimal verloren, aber wir fühlen eigentlich jetzt nicht die Krise, die uns die Bild-Zeitung andichten und einreden wollte. Zumindest mit Blick auf, ey, was für eine Erleichterung ist denn bitte dieses 1:0 und all das, was das als Rattenschwanz hinter sich herzieht für alle Werder-Fans und vorneweg uns beiden Hübschen.
Ja, ja, aber ganz vorneweg. Nein, ich wollte es jetzt auch nicht zu so einer, zu so einem richtungsweisenden Ding, ne, zu so einem Himmel- oder Hölle-Ding aufpusten. Das war es ja natürlich nicht, ne? Das war ja auch die Erkenntnis der letzten Ausgabe, dass wir jetzt keinen Grund haben, irgendwie da größere Befürchtungen vor uns herzutragen, dass jetzt die Welt untergeht. Trotzdem fand ich es schon und ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Nachhinein, in der Saisonrückbetrachtung, vielleicht eine größere Bedeutung hat, als wir jetzt denken. Ja, denn ich fand schon, es war so ein bisschen so eine Reifeprüfung, so ein Reifezeugnis. So klang auch so ein bisschen Ole Werner danach, ne, der ja lobte, wir haben so erwachsen gespielt und haben wirklich als gestandene Bundesligamannschaft präsentiert.
Und sieht man an so vielen Enden dieses Tisches, ne? Wir haben, glaube ich, drei, vier Punkte ausgemacht, wo man echt sagt, so wow.
Ja, genau. Also Entschuldige, ich habe mir gerade mal nebenbei die Maske noch abgebaut hier über den Kopfhörer, die immer noch unter meinem Kinn hing. Ja. Ja, wo sie ja bekanntlich am meisten hilft. Ja, der Kinnschützer. Ich dachte halt so, Mrs. Robinson, Reifeprüfung, ja. Mrs. Hertha Robinson, ja, war das so ein bisschen, weil wirklich diese kleinen auch Details, ja, die dann am Ende den Ausschlag geben, dass das diesmal auf unserer Seite war und dass wir es auch erzwungen haben, ja. So, das fand ich wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Spiel raus.
Dabei ist es wirklich genau so gekommen, wie wir es auch befürchtet, / vermutet hatten, ne? Also ein nickliges Spiel mit ganz viel Klein-Klein und Hickhack und Karten und umstrittenen Entscheidungen und dann hat am Ende wirklich nur ein entscheidender Faktor eine entscheidende Situation dazu geführt, dass du da mit 3 Punkten vom Platz gehst, ey, und wie das Stadion explodiert ist, als dieses Tor fällt, ne?
Ja.
Wirklich so gut. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Wir haben das letzte Mal bei Rate die Aufstellung ja schon so ein bisschen rumgeunkt, so hör mal gucken, wie er das im Mittelfeld macht und so, wissen wir nicht genau. Und Aufstellung war dann schon eine Überraschung, ne?
Ja, also ich fand's auch überraschend. Es hat sich dann später geklärt, wie es dazu kam, aber erstmal die größte Überraschung in der Aufstellung oder was heißt die einzige, und ich setze auch mal Überraschung in Anführungszeichen, ne? Es war jetzt auch keine mega Überraschung, war halt Grujew auf der 6 zusammen mit Leo und Schmid im Mittelfeld. Ne?
Obwohl Grosso fit war.
Ja. Und eigentlich man dachte, der kommt und Grujew spielt vielleicht trotzdem. Mhm. Ne, was wohl auch dann, wie Ole Werner dann nach dem Spiel gesagt hat, wohl durchaus eine Option war, ne? Dass halt Grosso und Grujew spielen. Aber das können wir gleich nochmal ausführlicher sagen. Ja, und dieser Grujew-Faktor hatte meiner Ansicht nach einen ganz großen Anteil an unserem Spiel und auch an diesem Prädikat Mrs. Hertha Robinson, ja, eine Reifeprüfung. Mhm. Weil ich das erste Mal fand, dass Grujew genau diese Sachen mitgebracht hat und vor allem in der ersten Halbzeit ein Megaspiel gemacht hat.
Ich würde auch sagen, Grujews bestes Erstligaspiel für uns.
Ja, zumindest also auf der Sechserposition in jedem Fall. Ja. Ja, und ja, wir können ja mal reinspringen. Also in der ersten Halbzeit fand ich, hat er genau das mitgebracht, was wir ja auch in der letzten Ausgabe noch vermisst hatten, ja, und noch kritisiert hatten, ja, nämlich viel mehr Präsenz,
ja, komisch, ja, ne?
Aggressivität im richtigen Moment, das Pressing zu unterstützen. Er hatte, ich glaube auch mit Schmid zusammen, 2 geile Ballgewinne,
ja, genau,
im Mittelfeld, wo in der ersten Halbzeit unsere größten Chancen daraus resultierten. Ja. Das war einmal, wo Füllkrug den Ball noch kurz durchsteckt zu Duxch und der ihn dann relativ kläglich vergibt. Ne? Und davor war auch noch eine Chance, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber wo auch Grujew derjenige war, der im richtigen Moment rausrückt, ja, und das Pressing unterstützt. Und ja.
War das die Riesenchance von Füllkrug, die der Herr Tana in letzter Sekunde noch wegspitzelt?
Ja, das kann sein. Ja. Dieser geile Schlenzer mit links, ne?
Ja, der war auch geil. Denn ja, Christensen ja gehalten, aber kurz vorher gab es auch noch eine Szene, wo der Ball aus dem Mittelfeld nach rechts zu Schmiedi rausgespielt wird, wo man am Anfang erst denkt, so, oh Gott, kläglich vergeben, aber dann kriegen sie eine zweite Chance, weil Duxch macht einen Fehler nach einer Flanke, einen technischen Fehler. Der Ball rutscht zu Schmid durch, er bringt den Ball scharf in die Mitte und Füllkrug ist schon bereit zum Einschießen und dann wirklich in letzter Sekunde mit einem langen Bein und der Fußspitze grätscht noch einer den Ball.
Ja, richtig. Weg. Ja. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall war das ganz hervorragend, gerade in der ersten Halbzeit. Und Entschuldige. Mhm. Ja, und das hat Ole hat das danach auch gelobt, ne? In der Pressekonferenz. Das war im Vergleich zu Mainz viel mehr Härte, viel mehr Zweikampf. Grujew, der Mann mit den meisten Fouls auf dem Platz, ja, mit einer guten Zweikampfquote. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und ich habe hier oft genug Grosso gelobt, ne? Für diese Fähigkeit, Stabilität und Taktgefühl irgendwie reinzubringen. Und das ist, das Gleiche gilt jetzt wirklich für Grujew, dass auch gerade eine Mannschaft, die ja wirklich kontermäßig eine der besten ist, ne, Hertha, dass da in der ersten Halbzeit die Mitte so gut wie komplett zu war.
Ja, und wir echt und, kein Tor gegen die fangen, ne?
Ja, und auch in deren Konterspiel überhaupt nicht aufgeht. Ja. Ne? Das hat sich dann geändert, fand ich. Also ein bisschen wackelig wurde es dann nach der Pause, so bis zur 60. Ne, da kam Hertha ein paar Mal durch die Mitte durch dann. Das hat Lücke danach im The Zone-Interview gesagt, da spielte Boetius dann auch ein bisschen anders, hat sich ein bisschen fallen lassen und dadurch musste Grujew immer mit rausrücken und dann waren hinter ihm die Räume frei. Ja, und Ole alles richtig gemacht, dann hat er Grosso gebracht, Leo rausgenommen. und Grujew einen nach vorne geschoben und dann war die Mitte wieder zu. Und ab der 70. hatte Hertha, glaube ich, keine einzige Chance mehr.
Ging bei denen praktisch nichts mehr. Ne? Ich fand sowieso, dass wir das defensiv im Rahmen der Möglichkeiten, die wir hatten, wirklich gut gemacht haben. Und selbst das Fehlen von Friedl hat jetzt nicht so den krassen Ausschlag gegeben. Ich fand, Jung hat wieder sehr diszipliniert gespielt.
Ja.
Pieper dieses Mal ja wieder auf rechts in der Viererkette. Haben sie im Großen und Ganzen wirklich gut gemacht. Ne?
Ja.
Wobei man auch sagen muss, wir haben Riesenglück. Ne? Ich glaube, in der zweiten Minute schon eine Riesenchance von Hertha, wo ich weiß gar nicht mehr, wer das war, den Ball ins Außennetz schießt. Richter war das, genau.
Ja. Jovic kommt knapp, rechts durch, ne? Genau. Ja, und eigentlich, den muss man aufs Tor bringen, ne? Ja. Also es standen zwar zwei Leute auf der Linie, glaube ich, oder zumindest noch im Schussweg, aber Pavlas war schon geschlagen.
Ja, genau.
Und wenn du da dann 0-1 natürlich gegen so eine Kontermannschaft nach zwei Minuten zurückliest, dann haben wir nicht so einen schönen Fußballabend. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Apropos schönen Fußballabend, wir waren beide im Stadion.
Ja.
Allerdings nicht zusammen.
Ja, mit genügend Sicherheitsabstand dazwischen, ja, mein Freund.
Hat funktioniert.
Vielleicht ist das Geheimnis.
Ja, sag das nicht zu laut.
Ja, so wie die Lehrer früher, die hätten bestimmt auch gesagt, ich setze euch auseinander,
genau. Du wirst in die 3A versetzt, Siegert.
Ja, genau.
Ja, aber im Großen und Ganzen würdest du jetzt unterm Strich sagen, es war ja, naja, erste Halbzeit fand ich war gut und spannend, aber so im Großen und Ganzen war das ja, nun muss man dann so ehrlich muss man auch sein, kein Spiel für Fußballfeinschmecker, oder? Nee. Die zweite Halbzeit war schon sehr zerfahren.
Ja, war sehr zerfahren, viele Fouls und so, aber, und das klang so ein bisschen, das hat Ole natürlich nicht direkt gesagt, aber es klang so ein bisschen raus, ne, dass er das auch gut fand, dass da halt so erwachsen dann gespielt wurde, ne? Dass halt gerade bei diesem Schiedsrichter dann auch viele kleine Fouls gespielt wurden, um halt einfach immer wieder diese Konter zu unterbinden. Mhm. Ne? Das Spiel war oft unterbrochen und Ole meinte dann, ja, und halt auch diese Einwechslung von Groß, meinte er, diente dann halt wirklich dazu, zu verhindern, dass das Spiel wild wird. Mhm. Ne? Und deswegen immer wieder die Unterbrechung, kam uns ja, naja, und einem, ich denke auch, wir haben Glück gehabt, also Weiser.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Wirklich? Also, ja, kann ich verstehen, dass da
immer
Sandro Schwarz not amused war.
Immer am Grad zum Platzverweis balanciert der liebe Herr Weiser, wobei ich auch sagen muss, für mich war Weiser mindestens erste Stunde einer, wenn nicht der beste Mann auf dem Platz.
Ja.
Fand ich irre stark. Er hat auch eine riesen Chance noch gehabt. In der zweiten Halbzeit diesen Ball, der noch in die Mitte kommt, wo er aus 7 Metern
richtig,
ja, kläglich vergibt, muss man dann ja leider auch sagen. Aber im Großen und Ganzen wirklich viel geackert, ne, viel nach vorne gemacht, immer griffig gewesen, ja, und hat dann wirklich großes Glück, dass das zweite Foul, was für mich klar gelb ist.
Nee, es ist eindeutig gelb. Ja, über die erste, ich weiß gar nicht, was das war, meckern oder Ball wegwerfen.
Ich glaube, es war mehr, weiß ich auch nicht mehr genau, ja.
Ne, das war so ein bisschen Pipifax, aber ey, ja, tut mir leid, das war wirklich großes Glück. Ja. Naja, und ich glaube auch, ich fand auch, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ne? Mhm. Vor allem, weil man sieht, dass ja auch Plattenhardt eigentlich auf der linken Seite ja auch jemand ist, der eigentlich gut flankt, ne? Und der ja bei Hertha auch eine Option ist in der Offensive, dass er den komplett beschäftigt hat, ne?
Ja.
So, und ich könnte ich mir vorstellen, und dann mache ich auch eine kleine Sprechpause, denn das war die zweite Umstellung, dass ihm das auch ganz gut gefallen hat, dass er wieder Amos Pieper hinter sich hatte.
Mhm. Ja, der mir auch wieder deutlich besser gefallen hat, ne? Nach seiner Sperre hat er, glaube ich, ein, zwei Spiele gebraucht, um wieder so ein bisschen in Tritt zu kommen. Wir hatten dann uns schon darüber gewundert, dass er in den ein, zwei Spielen nach seiner Sperre so ein bisschen unsicher wirkte, nicht mehr der Faktor war, den wir bislang ihm immer zugeschrieben hatten, nämlich absolute Bank hinten drin.
Weltklasse, Weltklasse.
Absolute Weltklasse, genau. Aber hatte sich auch wieder gefangen und ich fand sowieso, dass wir es gemessen an dem, was du auch gerade schon gesagt hattest, ne, Hertha, eine der konterstärksten Mannschaften der Liga, dass wir es dafür echt gut gemacht haben. Also Luke Bacchio war ja kein Faktor. Zwei, drei gute Szenen gehabt, aber
er war noch der gefährlichste Mann bei denen, ne?
Ja, aber es war ja kein Abschluss.
Schlüssel kam dann nichts, ne?
Ja. Genau. Übrigens, das ist ein Typ, ne, den würde ich ja auch so gerne mal bei Werder sehen. Ja. Ich finde den ja als Spieler so geil, ne?
Ja.
So ein geiler Linksfuß.
Ja, aber das haben schon einige Vereine gedacht und da hat er dann doch viel Zeit mit Geldzählen auf der Tribüne zugebracht.
Ja, gut.
Also, ja, na gut, okay. Jetzt bei Hertha spielt er auf jeden Fall eine wichtige Rolle, weil ich fand ich auch der einzige gefährliche Mann da.
Ja. Ja, das stimmt. Der Rest war wirklich ungefährlich. Ja. Aber sag mal,
Trotzdem, ja? ich will noch mal ganz kurz zu Amos Pieper sagen, ne? Mhm. Stimmt natürlich, dass er, ich glaube, er war ja nicht verletzt, ich glaube, er war doch gesperrt, ne? Er hatte doch 5 Gelbe und saß dann draußen und kam dann wieder rein und hat dann aber seine ersten beiden Spiele nicht auf seiner Position gemacht, ne? Sondern einmal hat er Friedel vertreten, glaube ich, als LIV und einmal hat er in der Mitte für Vekovic gespielt, ja, meine ich. Und ich glaube, das ist halt einfach seine Idealposition und dieses Zusammenspiel auch. Ich finde auch, Pieper hat einen guten rechten Fuß, um Pässe die Linie runter zu Weiser. Die beiden verstehen sich gut. Wann komme ich entgegen, wann gehe ich? Mhm. Finde ich, das ist eine gute Kombination. Und ich fand Niklas Stark auch gut.
Ja.
Ne, hat mir auch gut gefallen.
Ja.
Veljkovic sowieso, aber ich würde fast sagen, wenn Friedel wieder da ist, dann der Bessere ist der Feind des Guten. Ne?
Ja. Ja. Mein Lieblingsspruch.
Ne, habe ich in vielen Bewerbungsgesprächen gehört.
Ja. Oh Gott, ja.
Ja. Rufen einmal Sie nicht an, Herr Kuhlmann, wir melden uns.
Wir melden uns bei Ihnen, genau.
Also, sehe ich fast Sergio Amos Pieper wieder Sergio. Auf seiner Position. Aber so. Gut, ich habe dich unterbrochen mal wieder.
Wie hast denn du Schmiedi gesehen?
Relativ unauffällig, ne?
Ja. Erste Halbzeit fand ich ihn wirklich wieder gut.
Ja.
Ein paar wieder ganz gefährliche Ballaktionen gehabt, unter anderem halt eben auch wirklich diese wunderbare Reingabe auf Lücke.
Ja, richtig.
Aber hat dann hinten raus wirklich nachgelassen, wo es dann ja aber zugegebenermaßen auch wirklich dann zerfahren und fahrig wurde. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn, der ist momentan einfach in einer wirklichen Granatenform, ne?
Ja.
Also der wird ja mittlerweile auch wirklich von anderen Leuten, einen Arbeitskollegen hier, der eigentlich sich nur in den oberen Sphären der Tabelle bewegt als Fan, nämlich mit Bayern. Aber selbst der sprach mich heute auf Schmied an, sagte, ey, wie gut ist der Kleine eigentlich geworden? Und finde ich auch, der ist mittlerweile seit 4, 5, 6 Wochen spielt er wirklich konstant beeindruckend.
Ja. Ja, und er hat jetzt die Sicherheit, er hat seine Position, er weiß, ne, er ist nicht beim ersten Fehlpass wieder draußen.
Ja, genau.
Und er ist natürlich, wie gesagt, sage ich ja immer wieder, er passt wie ein geiles Puzzlestück in dieses Ole-System rein.
Ja.
Ne, weil du natürlich mit diesem Pressing, mit diesem Anlaufen, er da wirklich Qualitäten hat und giftig ist und so weiter und wendig ist. Und seine zweite Qualität ist, dass er diese schnellen One-Touch, diese Dreier, ne, steil, Klatsch und dann geht Vaisinho rechts, ne, dass er das halt einfach drauf hat, ne, dass er beidfüßig ist, dass er mit links und rechts da die Bälle schnell spielen kann und die nicht immer erst annehmen muss, sondern also ich glaube auch, der passt halt auch einfach geil in diese Offensivmaschine rein, ja, weißt du, in diesen Olomaten, nenne ich ihn mal.
Ja, aber ist halt auch einer der wenigen Spieler, die wirklich direkt nach Ballgewinn sofort wissen, was man damit zu machen hat, ne?
Ja.
Also es ist dann nicht erstmal, oh, wir haben im Pressing Erfolg gehabt, okay, dann spiele ich den Ball jetzt erstmal eine Station zurück ins Mittelfeld, sondern das ist halt auch einer, der dann auf dem 50-Pfennig-Stück sich um 180 Grad drehen kann, sofort das Tor im Blick hat und sofort eine Offensivaktion initiieren kann.
Ja.
So, das liebe ich halt auch an dem, ne? Ein gutes Auge, eine gute Passtechnik, auch aus dem Stand und so, ne? Also der braucht nicht viel Platz, um Sinnvolles mit dem Ball anzustellen.
Ja, und vor allem, er hat jetzt auch dieses Selbstbewusstsein und diese Sicherheit und dieses Standing, dass er halt auch noch eine Stärke ausspielen kann, nämlich dieses 1-gegen-1, auch wenn es dann mal schief geht.
Ja.
Ne? Er hat auch immer mal wieder Dinger drin, da verliert er dann den Ball und es kann eine gefährliche Situation entstehen. Es ist ja gut, weil das ist ja eine seiner Stärken. Ja, so dadurch halt auch eine Überzahl zu schaffen und einen Raum zu öffnen, ja, indem er seinen Gegenspieler 1-gegen-1 stehen lässt. Wie gesagt, klappt nicht immer, aber er öffnet natürlich dann ganz andere Räume.
Und er darf das halt auch, ne?
Also, ja, genau, genau. Er darf das auch und er darf auch mal scheitern damit.
Ja, genau. Ne? Und scheitern ist halt die perfekte Überleitung. Wie fandest du Duxi?
Name meines Sexvideos.
Ja, Duxi.
Nee, Scheitern. Scheitern, Punkt.
Es ist, wenn etwas erfolgreich ist, dann reichen für den Titel dann irgendwann nur noch ein Wort.
Genau.
Scheitern.
Genau. Die Scheitern Reihe.
Ja, aber jetzt lenk nicht ab, sondern sag mir, wie du durchspannst.
Besser als Scheitern auf jeden Fall. Denn er hat ja so Kicker und Deichstube, habe ich mal die Noten angeguckt, hat er jetzt wieder nicht so gut abgeschnitten. Ja, es ist halt ein undankbares Spiel, ne, für so eine hängende Spitze, weil halt wirklich wenig Räume da waren. Ne, da war vorne hatte eine Viererkette und er hatte zwei zentrale Sechser, die dann auch noch in seinem Raum stehen, wenn er sich fallen lässt. Ne? Und was ja sein Spiel ist. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, er hatte zwei Riesenchancen in der ersten Halbzeit, genau, wo ich mich wirklich geärgert habe, weil da hätte schon das Spiel eine Richtung bekommen. Ne? So, wenn er die macht und also.
Dem fehlt halt komplett das Selbstverständnis, ne?
Ja, meinst du, dass er zu lange überlegt?
Ja, weiß ich nicht, aber die eine Szene, die du schon angesprochen hattest, ne, wo Füllkrug wartet, bis Duxch an ihm vorbei ist und er ihm den Ball dann in den Lauf spielt.
Ja. Das ist und ja auch mega uneigennützig. Er hätte auch abziehen können, keiner hätte was gesagt, ne?
Ja. Und
wäre der Ball auch drin gewesen.
Und das ist ja eine Riesenchance. Und ich würde sagen,
das ist eine Megachance. Und den löffelt er so komisch rüber.
Ja, und in der zweiten Liga macht er den mit Außenriss links oben.
Mhm, ja.
Und hier versucht das mit dem Innenriss über den Torwart. Ja. Und der Ball geht übers Tor. Also, das meine ich halt, ne? Es wirkt so, als fehle ihm komplett das Selbstverständnis.
Ja.
Hat auch ein paar technische Unkonzentriertheiten gehabt bei der Ballannahme, verspringt ihn der Ball komisch und ja, weiß ich nicht. Mich frustriert's. Ich meine, fußballerisch und spielerisch ist er immer noch ein Mehrwert für die Truppe.
Ja.
Aber nicht auszudenken, wie gefährlich Werder wäre, wenn der jetzt auch noch treffen würde.
Ja gut, aber wenn der jetzt auch noch treffen würde, dann würden wir in jedem Spiel 9 Tore schießen, weil Lücke trifft ja auch noch weiter.
Ja, das ist mein Anspruch.
Ja, okay. Aber ich glaube, vielleicht ist jetzt gegen Schalke das richtige Spiel. Ne? Also ich meine, man muss halt auch sehen, ne? In den letzten Spielen ist es für Duxch halt auch schwer, irgendwie gut auszusehen. Ne, du spielst jetzt gegen Hertha, gegen so eine Defensivtruppe, die auf Konter setzt, die die Räume extrem zustellt, ne, wo es überhaupt wenig Chancen und wenig Spielfluss gibt. Davor spielst du in Freiburg in Unterzahl und läufst eigentlich nur, um Räume zuzumachen, ne, und hast da auch nicht wirklich jetzt den großen Raum das Spiel zu gestalten. Aber es stimmt schon, ne? Die wenigen Sachen, die er dann hat,
ja, genau,
die sind nicht konsequent. Auch der Freistoß, ne?
Ja, genau, richtig.
Das dachte ich auch irgendwie. Das ist für seine Verhältnisse echt ein bisschen kläglich.
Aber auf der anderen Seite, er hat halt trotzdem auch pro Spiel seine 3-4 Szenen, wo man sagen würde, ne? Ey, nur ein bisschen abgewichster, nur ein bisschen mehr Selbstverständnis und der netzt dann auch, ne? Weil das ist dann ja auch gut. Die Chancen kriegt er und die erarbeitet er sich ja. Das ist ja nicht so, dass ihm die Dinger irgendwie am Fünfer per Glück auf den Fuß fallen.
Richtig, und er ist halt auch komplett in dieses Offensivspiel eingebunden.
Ja, genau.
Und wie gesagt, also er hat natürlich nicht diese Topform wie Füllkrug und man neigt dann dazu, die beiden zu vergleichen.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber das ist halt auch echt ungerecht. Also, ne, wir können uns freuen, dass der eine in absoluter Megatopform ist. Mhm. Dann können wir nicht dem anderen vorwerfen, dass er das nicht ist, nur weil er hat ja keine schlechten Zahlen für einen Bundesliga-Stürmer.
Ja.
Ne, von einem Aufsteiger. Also was hat er jetzt? 2 Tore, 4, 5 Vorlagen oder so.
Genau.
Das ist ja nun alles andere als mies.
Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Und vor allem dann auch in Kombination mit Füllkrug ist das halt nach wie vor trotzdem noch eines der absolut besten Sturmduos der Liga, ne?
Ja.
Sondern halt auch mal so sagen.
Also diese Diskussion aufzumachen, also das halte ich für wirklich völlig verfehlt. Also,
ja, ich würde es ihm halt einfach nur wünschen. Weißt du, weil du hast halt auch sagen, man sieht halt auch, er ackert, ne? Und er arbeitet sich immer wieder in so ein Spiel rein und durch so ein Spiel durch. Ich würde es ihm halt einfach so gönnen, dass er endlich mal wieder netzt mit einem geilen Tor.
Ja. Ja, ja, und du hast ja völlig recht, ne? Das ist halt wirklich, dass man merkt, wie dieses letzte bisschen, diese Selbstverständlichkeit in den Aktionen, diese Kälte. Okay. Ja, so, dieser Automatismus, der dich auszeichnet, ja. Also, ich bin auch davon, wir haben das noch gar nicht genug gewürdigt, dieses Megator von Niklas Füllkrug zum 1-0.
Ja, wollte ich gleich hinkommen, aber du hast so recht.
okay, ich schubse die Unterhaltung mal schon mal so leicht in die Richtung, ne? Ja. So, das fällt halt auch, weil er noch vorher am Boden liegt und im Prinzip da der Ball vom Freistoß, nach dem Freistoß schon unterwegs ist, ja, und er hat überhaupt keine Zeit zu überlegen. Er handelt instinktiv, ohne, aus einer Zehntelsekunde sagt ihm, ne, sagt das Gehirn dem Muskel, mach das jetzt, steig da jetzt hoch. Mhm. Du hast gar keine, er hat gar keine, nicht die Möglichkeit im Kopf zu überlegen oder zu prüfen, welche Option, was mache ich jetzt am besten, sondern der Instinkt sagt ihm das. Ja. Ja? So, das ist wie, ich komm, hol mich gleich zurück, aber jetzt hänge ich nochmal einen kleinen Gesprächskartenbogen dran. Das ist, kennst du diese Dokumentation Der perfekte Wurf über Dirk Nowitzki?
Ja.
Dann kennst du diese Szene, wie er, obwohl er schon Megastar ist, in den NBA in der Sommerpause irgendwo in Bayern in der Turnhalle steht von seiner alten Schule, ja, und mit Holger Schwindner, seinem zum durchgeknallten Idioten erklärten Trainer seit der Schulzeit, immer wieder den gleichen Wurf macht. Ja. Immer wieder den gleichen Wurf. Und Holger Schwindner ihm erklärt, pass auf, es geht darum, dass deine Synapsen praktisch, ja, das so schnell erfassen, dass das Gehirn, ohne dass du drüber nachdenkst, warum das Gehirn das jetzt tut, das einfach schon abspult.
Muscle-Mind-Connection.
Richtig. Ja. So, Muscle-Mind-Connection, genau so ist es. Mhm. Ja. Und das ist Füllkrug, ja, in dieser Situation.
Ja.
Ne? Er ist 100% Ball, 100% Spiel, 100% Torwille und der Instinkt sagt ihm, da ist die Beute. So. Und Dirk fehlt das. Ja, ich glaube, er denkt nach. In dieser einen Sekunde können einem halt viele Sachen durch den Kopf schießen, die dann diesen Killerinstinkt verhindern.
Ja.
Sagst du jetzt einfach nur ja, ja, ist ja gut, jetzt nimm deine Tabletten, es ist auch schon bald dunkel, jetzt geh ins Bett, du Spinner? Nee.
Du weißt,
hab ich mich jetzt, du hab weißt, ich mit dem Kopf und Kragen geredet jetzt?
Du weißt, dass sowas sage ich zu dir nur, wenn das Mikro aus ist. Nicht, wenn das Mikro an ist. Nee, ich habe gerade in der Tat überlegt, oder wie ich mir vorstellen könnte, woran das bei Dirk liegt, ne, weil er genau dieses Selbstverständnis ja beispielsweise in der zweiten Liga auch hat, ne, und ich könnte mir halt vorstellen, dass so dieser Wechsel aus der zweiten Liga, wo der in jedes Spiel geht und sagt, ey, die Medien und die Öffentlichkeit, die kennen mich als einen Stürmer, der eigentlich für die zweite Liga zu gut ist, dem aber immer noch dieses Manko anhaftet, dass alle sagen, aber für die erste Liga reicht's bei dem nicht, ne, und dass der halt dadurch so ein bisschen verkrampft, ja, in, ja, solchen Situationen und ihm genau deswegen, weil genau dieser Gedanke, den du gerade erwähnt hast, nämlich der ist, naja, aber eigentlich denken alle, ich bin nicht gut genug für die erste Liga, dann will er es besonders gut machen und dann verkrampft er in den Situationen, wo er in der zweiten Liga im Kopf hat, pass mal auf, den mache ich dir mit dem, keine Ahnung, mit dem Hintern rein. Ja?
Richtig.
Das könnte in der Tat daran liegen und ich frage mich halt die ganze Zeit, was könnte es brauchen, um genau so ein Ding zu lösen, weil wie wir gerade gesagt haben, er ist ja total nah dran. Es ist letzten Endes nur der letzte Schritt einer Kette an guten Sachen, die er macht. Ja.
Ja, und wir reden hier also wir kritisieren hier auf sehr hohem Niveau, ne? Ja. Also nah dran heißt, er ist nah dran irgendwie seine Normalform. Also er ist ja auf einem sehr hohen Level und er hat das ja auch schon jetzt, finde ich, innerhalb von ein paar Wochen in der Bundesliga bewiesen, dass er ein Bundesliga-Stürmer ist.
Ja, ja.
Aber ich glaube, du hast recht, ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch menschlich für ihn gerade eine echt schwierige Situation, weil er war der gefeierte Aufstiegsheld zusammen mit Füllkrug.
Ja, genau.
Es waren die Vögel,
ja.
Ja, die alles zusammen gemacht haben, die zusammen gefeiert, die als Duo funktioniert haben, die sich die Bälle, die sich füreinander gefreut haben, die Bälle aufgelegt haben, denen wir diesen Aufstieg zu verdanken haben. Jetzt in der ersten Liga, ne, ist plötzlich Füllkrug der Mann, über den ganz Deutschland spricht.
Ja.
Und Dux ist sein Sturmpartner, naja, der Partner. Ne? Mhm. So, und natürlich ist das, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Neidgefühle oder Eifersucht oder so, oder nee, dass er ihm das nicht gönnen würde. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ne? Trotzdem ist es natürlich ein anderes Selbstverständnis, wenn dann der eine in die Nationalmannschaft gefordert wird, vor ein paar Wochen, ja, unter anderem ja auch von uns, ja, und gleichzeitig du über dich liest, obwohl du gut spielst, ja, du seist in der Krise und vielleicht setzt du dich mal auf die Bank und bringst mal den Schotten. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja alles immer eine Frage. Ich sage ja nicht, dass es alles so, das ist jetzt, das nimmt er natürlich anders wahr. Ich sage nur immer, denk, wie die anderen denken. Ja. Ne? Dass das natürlich ein bisschen kratzt und dass man dann denkt, okay, jetzt möchte ich auch mal mein zweites Tor schießen oder mein drittes, während Lücke eins nach dem anderen knipst, ja. ist halt klar.
So. Ja. Ja, ich aber, und trotzdem stellt sich Duxch vor die Kameras und sagt, ey, wer Füllkrug nicht in der Nazio sieht, ist blind.
Ey, absolut, und ich nehme ihm das ab und das ist völlig, ne, deswegen, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Es ist, ich könnte mir sogar vorstellen, Schalke könnte jetzt ein gutes Spiel für ihn werden.
Ja. Ja, ja, ey, hat im Rückspiel in der zweiten Liga doppelt getroffen gegen Schalke. Soll mir recht sein.
Ja.
Oh, ja, das wäre wirklich ein Knaller. Aber wie gesagt, auch das Spiel Samstag gegen Schalke ist noch nicht gewonnen. Schalke ist jetzt, Schalke ist Letzter.
Schalke ist Letzter,
wir
ja.
Wir sind Achter. Korrekt?
Ja.
Wir sind Achter.
Achter oder Siebter?
Nee, wir sind, glaube ich, Achter. Warte, ich gucke mal nach. Ich meine durch das 1:1 von Hoffenheim, ja, wir sind Achter.
Aber bevor wir jetzt das Thema wechseln, ne, ich wollte noch mal eine Sache, ne? Das Tor, Lücke. Mhm. Dazu noch hatte ich noch zwei Fragen. Torwartfehler, ja oder nein?
Wir haben mit 3-4 Bier nach dem Spiel ja eine sehr...
Die Szene nachgestellt.
Die Szene nachgestellt. Ich war der Ball, du der Pfosten.
Ja,
haben wir es nachgestellt, nachbesprochen, mussten dabei sehr lachen, aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass der haltbar ist. Und habe dafür dann auch an irgendeiner Straßenecke sogar noch mein Handy bemüht, um es dir zu beweisen. Also, sagen wir es mal so, die Hand ist in Reichweite des Balls, aber man muss dann halt eben auch sagen, also als Torwart rechnest du wirklich aus 12 Metern in einem Luftkampf mit so einem Kopfball? Weiß ich nicht.
Hm.
Was würdest du denn sagen? War der haltbar?
Ja, aber man muss ihn nicht halten.
Ja, okay. Ja, gut, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Weil man sieht, ich hab mir die Szene halt ein paar Mal noch angeguckt. Man sieht halt auch richtig, und ich war ja früher Torwart, ich kann
ja,
es so gut nachfühlen.
Ist so schön, wenn du hier halt auch mal eine Möglichkeit hast, mit Fachwissen zu glänzen.
Ja, du Arsch. Was ich aber sagen wollte, man sieht bei Christensen, in dem Moment, wo er sich in Richtung Ball orientiert, dass er nicht genau weiß, wo ist der Pfosten. Und du siehst, dass er
zieht auch noch so komisch
richtig,
den Kopf ein, ne?
Genau, richtig. Ne? Und das liegt daran, weil er nicht genau weiß, wie nah bin ich am Pfosten, komme ich jetzt hin, und dieser Konzentrationskonflikt zwischen Ball und Pfosten ist dann letzten Endes das, warum er wahrscheinlich nicht mit hundertprozentiger Entschlossenheit Richtung Ball geht und ihn deswegen auch nicht abwehren kann, weil er Schiss hat, irgendwo mit dem Pfosten zu kollidieren. Aber hey, auch das gehört dazu, und ich führe es darauf zurück, dass kaum ein Torwart damit rechnet, dass ein Stürmer im Luftkampf am Elfmeterpunkt es hinbekommt, den Ball so gut und so druckvoll noch in Richtung Tor zu buxieren. Und dann frage ich am Ende nicht, ob der haltbar war oder nicht, sondern freue mir einfach einen Arsch ab, dass du in der 85. so ein Spiel noch in deine Richtung ziehst, weil das hat Werder irgendwie gefühlt auch seit Jahren nicht mehr so konsequent hinbekommen, wie sie das derzeit zeigen oder wie sie es diese Saison zeigen.
Sind diese 0,3 Sekunden im Kopf von Christensen, dieses Ping-Pong zwischen Scheiße, da kommt der Ball
und Scheiße, da kommt der Pfosten.
Scheiße, kommt der Ball da wirklich und wo ist überhaupt der Pfosten, wie dicht? Aber sind das genau diese 0,3 Sekunden im Kopf von Duxchi, in denen er überlegt, okay, jetzt muss ich ihn eigentlich machen, die Chance ist riesig, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt vorbeischieße, kacke.
Ja. Flach links, halb hoch rechts, nein, nicht drüber.
Aber sind das diese, ist das diese Zehntelsekunde, diese leichte, diese Aktionsbremsspur, sag ich mal, also die dich von einer instinktiven Handlung, nämlich das Ding flach in die lange Ecke zu knallen oder einfach loszuspringen und den Ball rauszukratzen, scheiß auf den Pfosten, davon abhält?
Das kann gut sein, wobei ich aber sagen muss, in meinem Verständnis wäre es gerade, wenn ich auf Christensens Leistung in diesem Spiel gucke, eigentlich eher so gewesen, dass der nach meinem Dafürhalten komplett auf Adrenalin gewesen sein muss, weil der hat ein paar wirklich, wirklich gute Szenen gehabt. wirklich gut gehalten, ein paar richtig gute Paraden gezeigt. Du hast auch gesehen, der hat bei jeder Rettungsaktion seiner Vorderleute die Bäckerfaust gemacht, abgeklatscht, hat alle richtig heiß gemacht. Und ich hätte eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass er in der Situation no matter what hingeht und das Ball wegwämst und es ihm scheißegal ist, ob er sich dabei den Kopf irgendwie einrammt. Mhm. Ja. Aber nun gut, klar, das kann es letzten Endes sein. Zu viel nachdenken und eben dann doch nicht die absolute Entschlossenheit haben, die dann letzten Endes dazu führt, dass du sagst, Pfosten,
Ja, ja, genau. Ja,
kann gut sein, klar.
Gut, haben wir das auch
gesehen. Trotzdem war es ein geiles Tor.
Es war ein Megator und ganz ehrlich, dafür muss man auch keine grüne Brille aufsetzen, um zu sagen, dieses Tor machen nicht viele Mittelstürmer auf der Welt.
Das ist wirklich so.
Und tut mir leid, das ist eine Qualität, eine Dynamik, das ist wirklich außergewöhnlich gut. Ne? Dafür muss man kein Werder-Fan sein, um zu sehen, wie Lücke seine Tore schießt. Kopfball von nahem mit Oberschenkel, mit einem Pimmel links, rechts, von weitem. Tut mir leid, dieser Mann ist wirklich jetzt in der Form seines Lebens und ein überragender Mittelstürmer im Moment.
Und du hast in unserer Vorbesprechung schon so einen geilen Begriff genannt, den ich ganz lange nicht mehr gehört habe. Du hast gesagt, was für eine Hangtime.
Ja.
Und das stimmt halt auch. Ja. Wie er in der Luft steht, ne?
Ja. Es ist unfassbar, auch in welcher Höhe. Ja. Und weiß ich gar nicht, ob ich das im Vorgespräch meinte, aber sein Gegenspieler kämpft, der ist ja nun jetzt, ich sag mal, nicht der beste Innenverteidiger in der Fußball-Bundesliga, aber köpfen kann der eigentlich, ne? Ja. Und der ist ja auch weit oben, aber er ist trotzdem chancenlos. Ja. Ne? Und diese Hangtime, ich finde das unfassbar. Ich habe sogar kurz überlegt, als ich dann gesehen habe, ich dachte zuerst, das sei ein Foul. Vorher noch an ihm. Aber das ist ja gar kein Foul, sondern er stößt ja mit einem eigenen Mann zusammen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, Pieper oder so. Weiß
du
ich
meinst
gar nicht.
Noch, bevor er in den Luftkampf geht?
Genau.
Ja, genau.
Da sitzt an der Strafraumgrenze. Ja, genau. So, und dann dachte ich kurz, ey, warte mal, oder ist das Kiki van der Masterclass? Einstudiert, dass der Ball aus der Mitte nach außen geht, zu Jung, und dann das eine Variante ist, dass Füllkrug, um den Gegner zu verwirren, zu Boden geht, weil natürlich dadurch, dass die Flanke kommt, sein Gegenspieler automatisch den Weg zum eigenen Tor macht, um zu verteidigen. Und er dadurch die 2 Meter Platz hat, um hochzusteigen. Habe ich gedacht, vielleicht.
Wir werden es nie erfahren, aber...
Doch, wir werden es erfahren. Es ist totaler Bullshit. Weil er nämlich, ich glaube, bei The Zone im Interview danach sagte, dass er selber völlig überrascht war, dass ihn irgendjemand über den Haufen gerannt hätte. Und er es gemerkt hat, das war der eigene Mann. Also, schade um die Theorie, ne, der...
Aber...
Diese Übung... war doch reiner Zufall, Instinkt und Weltklasse.
Ja, man muss aber auch sagen, vielleicht hast du zumindest zur Hälfte recht, weil was man auch gesehen hat, ist, dass Duxch den Freistoß ausführt, beide Arme in der Luft hat, was ja normalerweise ein Zeichen dafür ist, weiß ich nicht, langer Pfosten, kurzer Pfosten, und er den Ball dann quasi aus einer Finte heraus links auf Jung spielt.
Ja, genau. Ja,
und Füllkrug sagte nach dem Spiel dann auch, er spiele mittlerweile so lange mit Jung zusammen, wann immer der Ball auf den Flügel komme, wisse er in etwa, wie das Timing von Jung ist und wann er sich wohin orientieren muss, um zumindest eine Chance auf einen guten Kopfball zu haben. So.
Ja.
Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das gerade in diesem, wir haben jetzt nur noch 3 Minuten, anstatt den Ball blind und lang auf den Elfer zu wemsen, versuchen wir es wenigstens ein bisschen strukturierter aufzuziehen. Warum denn nicht? Kann ja auch sein.
Ja. Ja, wie gesagt, und alleine, dass Lücke in dieser Situation am 16er sich bewegt, zeigt ja schon, dass es da vielleicht doch eine Variante gibt, in der er auf jeden Fall als Zielspieler vorgesehen ist. Ne?
Ja.
Ob dann der kleine Diver, das Abtauchen, mit zum Trick gehörte, man weiß es nicht, aber... wir bleiben wachsam.
Und wir bleiben nebulös, ja.
Wir bleiben wachsam.
Ja, unterm Strich stehen dann 3 Punkte gegen Hertha in einem Spiel, wo wir uns unsicher waren, ob wir da wirklich in der Lage sein werden, 3 Punkte einzufahren. Aber wir haben es getan. Wir sind jetzt mit 18 Punkten Achter.
Ja.
Und damit
das ist wirklich so gut.
Ja, und damit nur 2 Punkte hinter dem 5. Frankfurt. Ja, und jetzt kommt der tabellenletzte Schalke zu uns, ne?
Ja.
Aber
auch nicht in bester Verfassung, muss man sagen.
Stimmt. Eine Sache habe ich noch, das fällt mir gerade noch ein, weil wir darüber auch gesprochen hatten nach dem Spiel. Was war denn das eigentlich für eine komische Bierbecheraktion da mit Schwarz und der Hertha-Bank? Und du hattest mir erzählt, ich hatte das gar nicht mitbekommen. Pressekonferenz, Ole Werner hat noch richtig Partei ergriffen für Schwarz.
Ja, es war wohl so, dass Sandro Schwarz und die Trainerbank mit Hertha mit Bierbechern beworfen wurde. Ne? Jetzt allerdings auch nicht großflächig, sondern ich glaube, er sagte selber 4 Becher sein geflogen, aber
ja. Süd-Mitte-Unterrang.
Scheinbar haben sie ganz gut getroffen, ne? Sonst wäre das kein. Es gab ja auch noch Aufregung mit Ibisevic und so, ne, die sich da aufgeregt haben. Und also ich sag mal, ja, kann ich verstehen. Ne? Ich finde überhaupt, muss ich sagen.
Der Hochadel begehrt auf.
Ja, okay, also ganz ehrlich, ey, hieß es dann auch irgendwelche, der Bierwurfskandal von Bremen. Ey, wirklich. Ja. Da kriege ich echt einen zu viel, ne? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, überall gibt's Spacken und leider auch bei Werder Bremen im Stadion gibt's halt leider auch ein paar Spacken. Und damit ist das Thema beendet. Und ich fand das großartig. Sandro Schwarz wurde in der Pressekonferenz der Trainer drauf angesprochen und sagte das halt, ne, dass das absolut feige und asoziale Aktion ist, weil, ne? Ja. So, und das sagte aber auch sofort, dass er damit nicht alle Bremer Fans meint. Ja. Sondern nur diese paar Idioten, die das gemacht haben. Ole Werner sich sofort entschuldigt und sagte halt auch diesen schönen Satz noch, der mir auch sehr gut gefallen hat, ne, hattest du vorhin auch nochmal zitiert, ne, dass wer da 50, 60 Euro für so eine Karte, das sind ja jetzt auch keine günstigen Plätze da, bezahlt, der hat nicht das Recht, sich rauszunehmen, dann sich so zu benehmen. Ja. Ja? Und das finde ich genau richtig.
Ja, also auch das ist dann halt Ole Werner, der dann halt auch sofort sagt so, ey, ja, muss ich mich auch stellvertretend entschuldigen für.
So, und damit Sandro Schwarz dann sofort angenommen, ne, gesagt, alles klar, damit ist vergessen, sportliche Worte, Ole, und alles gut. Ja. Und überhaupt muss ich sagen, neben Ilja Grujew und Niklas Füllkrug, mein dritter großer Gewinner, Sandro Schwarz.
Ja?
Den ich bisher noch gar nicht so richtig greifen konnte und irgendwie jetzt auch mir sein Fußball jetzt nicht so mega sympathisch war bisher. Aber ich muss sagen, der Umgang da und auch die Worte und die PK und wie er das Spiel analysiert hat danach, das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich gut. Hat auf mich einen guten Eindruck gemacht.
Und apropos sehr gut gefallen. Ich hatte das ja erst bei Twitter gesehen, aber wie geil ist denn bitte, dass eine unserer Hörerinnen uns darauf, war das eine Hörerin oder ein Hörer, ich weiß es gar nicht mehr genau, uns darauf hinwies, dass im ARD-Livestream zum Spiel
wir haben's geschafft,
die Büffelrakete genannt wurde.
Ja.
Wie gut ist das denn?
Ja, also es waren mehrere Hörer und Follower und Followerinnen. Petra Gurn war, glaube ich, die erste. Und dann gab es aber auch noch 2, 3 andere, die das auch gehört haben. So, ich bin im Urlaub, ich konnte es auch nur hören, aber ich habe es auch gehört. Und so. Genau. Und zwar war das wohl so, du musstest gleich mal, weil du kennst ja auch den Kollegen.
Ja, genau.
Das war wohl in der Live-Repo in der ARD-Audiothek, ne? Oder in der Sportschau-App, ne? Kann man ja alles auch live hören. Übrigens sehr zu empfehlen, ist super. Ja, finde ich. Und da hieß es dann wohl so, und jetzt kommt die Büffelrakete, Wechsel bei Werder Bremen, jetzt kommt die Büffelrakete, wie sie ihn hier nennen.
Ja.
Also, bing, 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 bing.
Und ich hatte das wirklich erst über den Tweet gesehen und dann kommentierte der Kollege Felix Gerhardt, der nun just dieses Spiel kommentiert hat für Radio Bremen und in der Audiothek, kommentierte nur mit einem vielsagenden GIF unter dem Tweet, in dem man sehen konnte, wie jemand sich so versucht, ganz leise und heimlich aus dem Bild zu schleichen. So gut.
Ey, das ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen, sondern es ist einfach die Wahrheit.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist Bildsprache. Ne? So haben wir es gelernt.
So.
Die Büffelrakete.
Die Büffelrakete wird sich durchsetzen.
Sehr gut, sehr gut. Sag mal, du hast es, ist ja vollkommen untypisch für dich, du hast es diese Folge noch gar nicht erwähnt. Du warst ja nicht nur ohne mich im Stadion, sondern auch noch mit ganz vielen von den Jungs von Verdi e Bianco Pazzo.
Ja, oder? Wir sind mit 10 Leuten sind wir
Reisegruppe.
Ja, beziehungsweise mit 9. Till war schon vor Ort. Ja, der wohnt da auch direkt am Stadion. Nochmal vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ne, also guck nicht unters Bett, das tut mir leid. Das Nein, alles gut. Ich glaube, wir haben uns benommen und wir hatten einen hervorragenden Tag. Also wir sind in unterschiedlichen Gruppen da angereist. Ich war schon relativ früh da mit Tristan und Marvin und so. Und es war einfach ein geiler, es war mega Wetter. Mhm. Ne? Und ja, war einfach ein toller Werder Bremen-Tag mit diesem 1:0 dann noch. Dann haben wir uns ja noch gesehen. Ja, dann genau. Mein Freund Mickey, mein Freund Mario. Ja, geil, da habe ich dann noch gepennt. Dann waren wir mit den Kindern am nächsten Tag noch frühstücken und so. Und es war wirklich, es war herrlich.
Es geht schlimmer.
Es geht eindeutig schlimmer.
Es geht eindeutig schlimmer. Ja, aber geil. Schreit eigentlich nach einer Wiederholung am Samstag.
Ja, Schalke. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, wir haben keine Tickets bekommen.
Okay.
Gibt es denn überhaupt noch welche?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist also Samstag 18:30 ist so ziemlich gegen den Tabellenletzten, ist so ziemlich das undankbarste Konstellation, die du haben kannst, wenn du jemand bist, der auf dem freien Markt Karten kaufen will.
Ja. Der auf dem Freimarkt Karten kaufen
ja,
will.
Genau, das dürfte dann dieses Mal ohnehin schwierig werden. Ja. Aber ja, ich kann ich keine Rücksicht nehmen, ich freue mich drauf.
Ja, also wie gesagt, also ja, das ist ja das Abendspiel, ne? Und ich glaube, kurz nach Abpfiff liefen schon die Vorbereitungen für den Froggies-Termin dann okay. Im Fanclub. Also da macht ihr keine Sorgen, da bin ich in besten Händen.
Aber hier, Friedel ist wieder dabei. Habe ich jetzt gestern ist es glaube ich entschieden worden, ne? Dass auch dank deinem linken Schlägerl,
ja.
Dem Herrn Gregoritsch, ist die Sperre von Friedel von 2 auf 1 Spiel verkürzt worden, sodass er Samstag wieder spielen darf.
Ja, richtig. Stimmt. Das Gregerl.
Und wird uns gut zu Gesicht stehen, ne? Auch wenn wir jetzt 0 gespielt haben, trotzdem Friedel. Ja. Wollen wir
klar,
wieder
wird haben. Uns gut zu Gesicht stehen, obwohl ich auch mal wirklich sagen muss, ohne jetzt irgendwie Majestätsbeleidigung machen zu wollen, aber es war jetzt nicht so, dass die Defensive wirklich bedeutend schlechter stand, wenn Friedel nicht gespielt hat. Ne?
Nee, das stimmt.
Also das kann man jetzt nicht behaupten. Also ich finde die 4 da hinten in der Kette, die bewegen sich absolut auf Augenhöhe. Ja? Plus ja. Jung muss man ja auch noch mit reinnehmen. Ja. Und jetzt die Abwehr stand ja wirklich super. Also die Defensive war ja bombensicher, fand ich.
Ja.
Auch die meisten, wie gesagt, die eine Chance in der 2. Minute und danach war ja wirklich gar nichts mehr. Auch Veljkovic, bärenstark. Ja. Also Friedel wird spielen dann, ich denke mal für Stark.
Ja, aber glaubst du, dass er spielt? Macht er, ne? Der bringt ihn wieder, oder?
Als Captain.
Ja, genau, glaube ich auch.
Wird das so sein. Und Veljkovic auch gesetzt, auch wieder mit einer wirklich richtig guten Leistung, muss man sagen. Und Pieper, ja, ich denke mal, da gibt's nicht viel Grund, was dran zu ändern. Und ja, das hatten wir noch gar nicht richtig aufgelöst, ne? Wenn, ich gehe auch davon aus, wenn Leo spielt. Und es war wohl so, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, ne? Ole Werner nochmal zu der Entscheidung, wer spielt im Mittelfeld. Mhm. Ne? Er sagte dann, ich glaube, in einem Bild-Interview war das, was unter der Überschrift stand, ist das jetzt die große Wachablösung? Mhm. Ne? Also ist jetzt die Zeit von Grosso abgelaufen und ist jetzt Grujew groß genug sozusagen? Ja, groß genug für die Position. wo Werner halt auch meinte, es ging halt darum, dass es denen wohl wichtig war, dass einer dieser Präsenzspieler, einer dieser Autoritätspersonen da im Mittelfeld spielt. Ja? Also entweder Groß plus Grujew oder Leo plus Grujew. Und was dann bedeuten würde, einmal Grujew auf der 8 oder einmal Grujew auf der 6. Mhm. Ja? Aber dass für ihn feststand, dass immer an der Seite sozusagen einer dieser beiden Alten, der beiden Papas, der beiden Leader an der Seite steht. Mhm. Und dass sie sich jetzt da halt für die offensive Variante entschieden haben. Ne? Also dadurch, dass Leo und dann Grujew auf der 6 und als Leo dann nicht mehr konnte, gewechselt wurde. Und so hat er dann auch den Wechsel erklärt, warum das erstmal ja sehr defensiv aussah. Ne? Ja. Also groß zu, beim 0-0 groß zu bringen und Leo rauszunehmen, ist ja erstmal ein defensiver Wechsel, der nach ich will das 0-0 halten. Ja. Aussieht. Ne? Dass das aber halt genauso vorher wohl überlegt war, um halt immer einen von diesen beiden Säulen da zu haben. Ne?
Ja, und ist dann aber nicht auch ein weiterer Punkt, den man da rauslesen kann, er will nach Möglichkeit immer Gruevs Qualitäten auf dem Platz haben und er guckt dann nur, wie er es drumherum baut?
Ja, glaube ich schon, dass der sich da jetzt reingespielt.
Und das ist schon eine Ansage, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen, und das haben wir ja auch noch nicht aufgelöst, auch Titelfolge 116, Bad Bambi.
Ja, 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 stimmt.
Eigentlich eine Hommage an Ilja Gruev in dem Fall. Weil, wie gesagt, ich habe ihn immer so mit Bambi verglichen, ne? Der wirklich große Talente, elegant und so, aber halt so ein bisschen scheu noch und, ne? Und ich, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal in den höchsten Tönen gelobt. Bad Bambi zum ersten Mal, die meisten Fouls, geiles Pressing, gutes Zweikampfverhalten, viel mehr Präsenz. Mhm. Ja. Ich find's gut, Bad Bambi. Du fandst es ja nicht so gut.
Ja, aber wer wäre ich, dem CEO of Creative Direction Title Finding Association zu widersprechen? So. Deswegen, letzten Endes weiß ich, die Titel, die du dir aussuchst, die funktionieren irgendwie dann doch immer. Und Bad Bambi passt auch gut auf so eine Vorschaukarte. Insofern ist alles in Ordnung.
So. Auf lange Sicht wird sich das durchsetzen. Genau, ja, wie die Büffelrakete.
Ja, dann müssen wir noch einen Hashtag davor bauen, aber das kriegen wir auch noch hin.
Ja.
Ja, super. Aber ich hab mal so ein bisschen in diesem
Bad Bambi, nächstes Jahr mein Halloween-Kostüm.
Jetzt fang bitte nicht wieder mit irgendwelchen Titeln für Tapes an. Ich hab mal zum Spiel gegen Schalke so ein bisschen in diesem Internet rumgelesen und ein paar sehr witzige Sachen gefunden. Unter anderem, das war mir gar nicht bewusst, Niklas Füllkrug hat alleine so viele Scorerpunkte, wie Schalke bislang Tore geschossen hat.
In dieser Saison. Gefällt mir sehr gut.
Ja,
gute Statistik.
Neun Tore, ich glaube 2 oder 3 Vorlagen. Ja, und Schalke hat, lass mich kurz gucken, hat ja 11 Tore geschossen. Insofern, okay.
Oh,
ja. Und das wusste ich übrigens auch nicht. Es ist seit Pizarro in der Saison 2011/2012 kein Werder-Spieler mehr so erfolgreich in der Saison gestartet wie Niklas Füllkrug. Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, ja.
Ich ganz
seit
geil.
Pizarro, ja, okay, ich hätte jetzt fast irgendwie auf Klose getippt oder so, seit aber...
Pizarro vor 11 Jahren, der letzte Torschützenkönig für Werder war Klose, 2005, 2006, genau. Oh, ja. Alter.
Ja, und wie gesagt, bald kommt die WM-Kader-Nominierung und in der Ausgabe danach werde ich... ne, mit einem
sag es.
Ja, mit unter Verfahren auf einem weißen Elefanten in die nächste Ausgabe reiten und die Huldigungen entgegennehmen, dass ich das schon im Juni oder Juli vorhergesagt habe, mein Freund.
Ja, und da kein anderer bei dieser Aufnahme zugegen sein wird, bleibt das alles wieder an mir hängen.
Ja, mit okay, den Huldigungen. Aber der weiße Elefant und ich, wir werden uns dran erinnern.
Hast du mich gerade fett genannt?
Nein, ich will nicht auf dir in die
der
Sendung reiten.
Der weiße Elefant.
Ich will nicht auf dir in die Sendung reiten, mein Freund. Du kannst mir vielleicht runterhelfen vom Elefanten und später wieder rauf. Aber das möchte ich doch nochmal sagen, dass... Ne?
Die Räuberleiter will ich sehen. Ja, okay. Das nehmen wir mal auf die Shortlist.
Ja, da kannst du dir schon mal ein kleines Programm ausdenken, um dieser Prophezeiung zu huldigen. Ja,
okay.
Ja, du, aber 1000 Jahre Thomas Kuhlmann, die Gala.
Die Saga.
Ja, die Saga, ja. Genau. Büffelrakete, das Musical.
Ich habe eine Gastrolle im Schottenrock, ich sehe schon kommen.
Ja.
Du,
kann ich am Eingang noch meine Sexfilme verkaufen?
Zurück zum Fußball.
Der weiße Elefant, warte, schreibe ich auf.
Oh, ein Königreich für Grillenzirpen jetzt.
Wir müssen sowieso noch über Halloween sprechen. Du hast jetzt die Wahl. Wir können jetzt diese alberne Stimmung mitnehmen und weiter über Schalke 04 sprechen. Oder wir sprechen über meine Blitzumfrage von gestern Abend zum Thema Halloween.
Ja, dann nehmen wir doch die alberne Stimmung mit und reden über deine Blitzumfrage.
Reden erstmal weiter über Schalke, finde ich dann.
Ja, da macht die alberne Stimmung mehr Sinn, oder was?
Ja, das Thema ist ein bisschen alberner, ist ein bisschen lächerlicher. Ja, oder? Ja, komm, lass uns mal über Schalke reden. Außerdem, okay. Ich habe dich auch gerade unterbrochen, weil du ja Fakten recherchiert hast.
Ja, naja. Also, wo wir gerade beim Thema Lächerlichkeiten waren, es geht praktisch nahtlos so weiter. Schalke, trotz Trainerwechsel, nicht gewonnen, sondern 2-0 relativ klar gegen Freiburg verloren. Damit die letzten 6 Pflichtspiele verloren. Nicht nur nicht gewonnen, sondern verloren.
Okay, alle verloren. Ja.
Letzter Bundesligasieg, sechster Spieltag gegen damals desolat spielende Bochumer.
Ja.
Also alle Fakten, alle Tendenzen, es deutet praktisch alles auf einen Befreiungsschlag gegen Werder am Samstag hin.
Absolut, und ich denke auch, dass, wo ja die Stimmung in der Schalke-Fanszene vermutlich schon bei der Verpflichtung von Frank Kramer am Siedepunkt war, ja, so viel Euphorie und Vorfreude auf die Saison. Nee, also ich glaube, als Schalke-Fan, das ist wirklich kein Zuckerschlecken.
Ich habe noch einen weiteren Fakt, der dazu beiträgt, dass wir quasi Samstag zwangsläufig verlieren müssen.
Ja, immer auch. Ja,
okay. Schalke 04 hat keines seiner letzten 34 Bundesliga-Auswärtsspiele gewinnen können. Am Samstag können sie den Negativrekord von Karlsruhe einstellen.
Oh, Karlsruhe aus dem Jahr, das muss ja aus den 90ern gewesen sein.
Ja, aber wahrscheinlich ist es, keine Ahnung, von 83 oder so.
Mit Euro-Eddie Schmidt und so.
Ja, achso, dann habe ich noch was gefunden. Damit möchte ich ganz besonders den netten Herrn aus der Reihe vor mir im Block 49 grüßen, der immer schon in der 72. Minute abhaut.
Ja,
egal wie es steht. Ja. Ich möchte ihn hiermit hochfeierlich mitteilen. Werder hat 10 seiner 21 Saisontore nach der 82. Minute erzielt.
Ja.
Das hat ist.
Ich glaube auch das.
Die Spätkomma. So, möchtest du jetzt noch irgendwas zu einem Titel, zu einer bestimmten Kassette sagen?
Nein, gar nicht. Das mache ich erst wieder, wenn du nicht damit rechnest. Ja. Nein, aber die, was wollte ich sagen?
Die Tore nach der 82. Minute, hatte das irgendwas?
Ach ja genau, richtig, danke. Bleib in meinem Kopf. Ja. Dass Ole das ja sogar nochmal meinte, ne, glaube ich sogar in dem Interview, dass er meinte, jo, bei Werder ist so, ne, sollte man nicht zu früh nach Hause gehen.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, in dieser Bundesliga-Statistik liegen wir mega weit vorne.
Ich glaube, die Mannschaft.
10 Toren oder so nach der 80.
Ja, nach der 82., genau.
Ja, das krass, ist schon gut.
Und als letzten Faktor, dann lasse ich dich auch damit in Ruhe. Werder hat 18 Punkte nach dem 12. Spieltag.
Ja.
Und mit 18 Punkten nach 12 Spieltagen ist erst einmal eine Mannschaft am Ende der Saison noch abgestiegen. Eintracht Frankfurt 2010, 2011.
Ja.
Und guck, was aus ihnen jetzt geworden ist.
Ja. Ja, nee. Ich finde... Diese Statistiken können wir alle so stehen lassen. Diese Statistiken stehen dem Internet ganz gut, sag ich mal.
Können wir den Statistikcheck nochmal nach dem Spiel abgleichen und mal gucken, was dann letzten Endes dabei rumkommt.
Ja, dann lass uns doch mal schauen. Also ich habe mir jetzt nochmal die Aufstellung, hatte ich mir heute früh nochmal reingezogen zur Vorbereitung von Schalke gegen Freiburg.
Ja.
Wie gesagt, neuer Trainer und ja, da war Polter dann die einzige Spitze statt Terodde, ne? Also Reis und Polter, das war wie diese Bochum-Combination aus dem letzten Jahr, da war es ja ganz erfolgreich. Hm. Aber ich glaube, dass das halt auch für die interne Stimmung jetzt auch nicht gerade wirklich gut war, dass Terodde, der ja schon, wie gesagt, in Interviews in den letzten Wochen immer so durchblicken ließ, dass er sich schon wünschen würde, ich sag mal, seine nähere Zukunft ohne Frank Kramer zu gestalten, ja, sag ich mal, dass er dann der Erste ist praktisch, der auf die Bank gesetzt wird. Also das sieht
Thomas,
alles irgendwie...
Thomas, entschuldige, wir müssen einmal kurz Pause machen. Ich kriege einen ganz wichtigen Anruf, da muss ich mal eben rangehen. Ja, die gute alte Jeopardy-Melodie. Das war ein wichtiger Anruf, den musste ich annehmen. Das tut mir ganz schrecklich leid, vor allem dir gegenüber, lieber Thomas. Aber um dich wieder ins Boot zu holen und dich quasi in den Fluss zu setzen. Wir waren gerade bei Schalke und wir wollten mal so ein bisschen, bevor wir jetzt am Samstag auf den Tabellenletzten treffen, trotzdem eben irgendwie schauen, was macht Schalke eigentlich richtig, beziehungsweise was machen sie falsch?
Ja, okay, der Teil wird ein bisschen länger vermutlich. Ich wollte nur sagen, ich bekomme auch manchmal wichtige Anrufe, ne? So ist es nicht.
Ja, hätte ich dir jetzt auch gar nicht absprechen wollen.
Ja, so. Ist ja auch kein Zuckerschlecken, so ein Sexvideo-Verleih mit VHS weltweit aufzuziehen.
Ich dachte so, Mama, gibt's eigentlich Rouladen?
Ja, das kläre ich immer frühzeitig,
mein Freund. Ich kann sagen.
Ja, Schalke, ne? Ja. Also Schalke wirklich, ja, was war zweiter Platz, Jugendwort des Jahres, bodenlos. Ja. Wirklich bitter, ne? Jetzt sogar noch hinter Bochum zurückgefallen, ja. Obwohl die ja, glaube ich, nach irgendwie 5 Spieltagen noch 0 hatten. Und jetzt schon den Trainer gewechselt mit Reis, der Sportdirektor Rufen Schröder, der da ja nun doch irgendwie auch recht angesehen war, ne? Und ja. Auch gegangen, zerstritten da wohl mit Knebel im Streit um die Nachfolge für Kramer, jetzt ist es Reis. Ja, dann haben sie, glaube ich, das erste Spiel war dann auswärts bei Hertha, ne, wenn ich das richtig weiß, wo sie knapp dann unglücklich verlieren, 1-2, und alle meinten, da waren schon Fortschritte. Mhm. Ja, und gegen Freiburg waren sie, glaube ich, absolut chancenlos.
Wollte ich gerade sagen, absolut chancenlos gewesen. Ne? Sang und klanglos 2-0 verloren, absolut chancenlos gewesen, ja.
Man kann 2-0 gegen Freiburg verlieren oder man kann 2-0 gegen Freiburg verlieren.
Ja.
Das ist halt wirklich, ja, und da hat Freiburg wohl wirklich so das Nötigste abgespult. Ne? Und das hat wohl wirklich gereicht. Und ja, wie gesagt, und da schon mit Polter jetzt vorne und an der Spielweise hat sich nicht viel geändert, auch im Gegensatz zu Kramer noch nicht, weil da halt auch kein anderes Spielermaterial ist, ne, als die Dinger hoch nach vorne zu bolzen.
Ja.
Hinten nicht so richtig sattelfest. Ja, ich weiß nicht. Kommt uns, glaube ich, entgegen. Du meintest ja, Friedel wieder da, dank Gregerl.
Ja, genau. Und wir spielen Hand gegen eine Viererkette. So hat Reis zumindest gegen Freiburg spielen lassen, was uns ja eigentlich auch eher liegt. Wobei,
richtig.
Wobei Schalke wird Zement anmischen, oder?
Ja, gehe ich auch von aus. Ne? Die spielen 4-2-3-1. Meistens relativ defensiv. Ich glaube, Obejan, der linke Verteidiger, den man immer noch so ein bisschen höher eingeschätzt hatte, musste verletzt sogar raus. Mhm. Hinten sind die nicht so richtig sattelfest. Also ich glaube wirklich, ich habe ja immer sehr defensiv getippt, aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dass das auch kein Spiel ist, wo man sagt, wir müssten eigentlich, und dann gibt's einen von Latz, so wie Mainz oder Augsburg, wo wir ja auch schon gewarnt hatten, ne? Aber trotzdem, ich glaube halt einfach, Schalke ist für mich von der Qualität her, egal von welchem Trainer übernommen, Abstiegskandidat, absolut, ey.
Ja, bislang auf jeden Fall, ne? In der Einschätzung bin ich im Prinzip bei dir. Ich hab einfach Angst davor, es zu jinxen. Aber gut, auch mit dem Selbstverständnis, auch mit dem Lerneffekt aus dem Hertha-Spiel, nämlich, dass du, wenn du nur dran bleibst, auch Spiele, die auf der Kippe stehen, noch in deine Richtung biegen kannst mit einer guten Einzelaktion, bin ich eigentlich auch wirklich optimistisch, dass wir da eine Chance haben, die 3 Punkte einzusammeln. Und nochmal, wenn man auf die restlichen Spiele bis zur WM-Pause guckt, dann kommen halt noch Bayern und Leipzig. Eigentlich musst du Schalke jetzt auch schlagen, um wirklich mit ein bisschen Ruhe in diese Pause zu gehen auch, oder?
Ja. Ja, also wenn du Schalke schlägst, dann ist alles andere Bonus. Ja. Ne? Dann haben wir so viel erreicht für diese erste Saisonphase bis zur WM. Also das ist ja sowas von über den Erwartungen. Ja. Und wie gesagt, also ich sag das Woche für Woche, ne? Wir müssen immer nach unten rechnen. Darauf kommt es an. Ne? Das sieht alles gut aus, dass wir dicht an Dortmund stehen und so weiter und Europapokal in Reichweite, bla bla bla. Aber die einzige Währung, die zählt, ist einfach, ne, wir haben 18, wir haben 9 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.
Ja.
Das ist Leverkusen. Und wir haben 11 und 12 Punkte Vorsprung,
ja,
vor Bochum und Schalke, ey. Und das ist wirklich so unfassbar gut.
Ja.
Und wir haben jetzt auch durch den Sieg gegen Hertha, auch auf Hertha, die ja jetzt so mit Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart so auf diesem, wir könnten unten reinrutschen, ne? Mhm. Jetzt nicht den Anschluss an Platz 11 verlieren, in dieser Region stehen, haben wir da jetzt wirklich 7 Punkte dazwischen gebracht.
Mhm.
Das ist wirklich richtig, richtig, ja, gut.
Und du kannst natürlich mit einem Sieg jetzt auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen und nochmal den Abstand größer machen. Das wäre eigentlich, ja, Gold wert, ne?
Ja, wenn du bedenkst, wenn wir das Spiel gewinnen, ne, ja, dann haben wir 21, dann haben wir 15 Punkte Vorsprung vor Schalke.
Ja.
Und das nach 13 Spieltagen.
Ja, das ist schon echt krass,
ey,
das stimmt.
Bitte.
Ja, das stimmt.
Das ist so überragend gut.
Ja, und aufstellungstechnisch, Friedel kommt jetzt auch wieder.
Ja, Friedel kommt wieder.
Ich habe heute gelesen, Raab ist jetzt auch nach seinen muskulären Problemen wohl wieder im Mannschaftstraining.
Genau, ich denke mal, der wird jetzt keine Option sein für die Startelf, aber ist wieder da.
Genau.
Und was mich sehr gefreut hat, Manuel Mbom läuft wieder.
Ja, stimmt.
Ist wieder auf dem Platz, genau. Ja, hat wieder Jogginghose an und nicht nur auf dem Sofa oder bei der Reha, sondern
so wie ich.
Läuft wieder. Freut mich total, ey, freut mich wirklich.
Ja, Toni Jung ist krank, habe ich heute gelesen.
Okay.
Aber wohl, also krank ist nicht weiter ausgeführt worden, aber krank klingt für mich wie erkältet.
Ja, krank ist aber ein weites Feld, ne? Krank hieß letzte Woche 3 Spiele Ausfall bei so Grosso und Rückfall bei Leo hieß krank letzte Woche. Mhm. Also, ja.
Schauen wir mal.
Mit Vorsicht zu genießen, wobei das, glaube ich, gar nicht so schwer wiegen würde, wenn Toni Jung ausfallen würde. Weil das auch ein Spiel für Buchanan wäre mal links, würde ich sagen.
Ja.
Aber lass uns doch mal, wollen wir gerade die Aufstellung machen?
Ja, ganz kurz noch, um das auch nochmal erwähnt zu haben. Agu, Patellasehnenprobleme, Ausfall bis Anfang nächsten Jahres.
Oh, okay.
Also hat er jetzt sowieso gerade auch startelftechnisch und eigentlich auch so wenig eine Rolle gespielt, aber
kam jetzt Rückschlag. Zumindest ein paar Mal rein.
Ja. Rückschlag auf jeden Fall. Und sie sagen, er soll sich jetzt auskurieren. Bis Anfang des Jahres fällt er wohl aus. Ist die WM abgehakt, ne?
Ja, das könnte knapp werden.
Ja.
Ne?
Komm, aber rate die Aufstellung.
Grosso ist ja wieder da.
Ja, ja, sehr gut.
Ja, rate die Aufstellung. Ich glaube fest an die Dreierkette Friedel, Veljkovic, Pieper.
Ja.
Ich glaube sehr stark an Vaisinho auf der rechten Seite und ja, Jung, wenn er fit ist. Aber wenn er krank ist, könnte ich mir auch vorstellen,
Buchanan.
Dass Buchanan da spielt. Mhm. Ich glaube auch, dass wenn Leo fit ist und jetzt hat es ja nur für 60 Minuten gereicht, aber das wird ja wieder mehr werden gegen Schalke, dass er sich wieder dafür entscheidet, Grujew wieder von Anfang an zu bringen, Ole, und dann wieder in der offensiven Variante, nämlich Grujew auf der 6 und Leo auf der 8.
Mhm.
Und Schmied sehe ich auch. Und die Vögel sehe ich auch vorne und damit haben wir im Prinzip bis auf Pieper und Buchanan im Prinzip die Zweitligamannschaft.
Ja, kacken langweilig, ich sehe es leider genauso.
Ja, tut mir leid. Ja,
tut mir auch leid.
Ja, tut mir noch mehr leid.
Ja, ich würde aber sagen, dass wir uns dann wenigstens in den Tipps mal versuchen zu unterscheiden.
Ja, das wird aber schwierig, weil ich wirklich, das ist kein, also das ist nichts, was jetzt irgendwie noch ein Jinx-Verhinder-Sicherheitsstrategietipp verdient, sondern das wird...
Das nimmt uns keiner ab.
Die werden auch kein Tor schießen, sondern wir gewinnen das 3-0.
Ja, ich sag 6-0.
Finde ich doch einen kleinen Unterschied.
Ja,
doch,
ich. Genau. Ich mach's einfach des Unterschieds wegen, aber das wird eine deutliche Nummer und ich werde mir so solche Sprüche anhören müssen. Aber ich bleibe jetzt dabei. 6-0 Werder.
Ja, finde ich angebracht und finde ich auch nicht vermessen.
Du Arsch, echt.
Wenn man auf die letzten Wochen guckt und wie gesagt, man muss.
Ich weiß schon, wer der Erste ist, der mit dem Finger auf mich zeigt nach dem Spiel.
Muss ja auch mal groß denken. Also ich sag mal, wenn es wirklich 6-0 ausgeht, dann spendiere ich dir auch einen weißen Elefanten.
Ja.
Dann reiten wir beide zusammen.
Das ist nett.
In die Show und feiern uns selbst.
Ja, das ist ein Traum. Für mich eigentlich auch das perfekte Bild zum Abschluss dieser Folge.
Ja, absolut.
Thomas wenn und Jan da nicht auf den weißen Elefanten.
Absolut. Ja. Ist ein Bild, das man auch nach Halloween nicht aus dem Kopf bekommt. Wir wollten ja eigentlich, ja, ich sag mal gut, Bad Bambi wäre vielleicht noch eine kreative Verkleidung fürs nächste Jahr. Aber gestern so ein bisschen angefixt von unserem treuen Follower und intelligenten Gesprächspartner Joachim Stürken auf Twitter, habe ich mich hinreißen lassen, mal eine kleine Umfrage zu starten, nämlich zu Halloween.
Okay.
Was ist euer Werder-Horrorkostüm? Ja. So, was wäre wirklich absolut Grusel-Werder, Halloween-Werder, Horror-Werder? Angestoßen durch, ich weiß gar nicht, ob ich das geschrieben hatte. Vielleicht habe ich irgendwo zu laut erzählt, dass ich ja noch in Gelsenkirchen war auf einer Halloween-Party verkleidet als Roger Assalé. was auf jeden Fall Angst und Schrecken verbreitet hat. Daraufhin stelle ich die Frage generell und Joachim Stürken hat das Ganze ausgelöst mit seiner Idee, er geht als vierter Offizieller aus dem Paderborn-Spiel. Ja, was ich ziemlich geil fand.
Hatte ich unter deinem Tweet nicht noch irgendwo ein Foto gesehen von der Tim Wiese-Rolle gegen Juve?
Ja, selbstverständlich. Das ging dann ja, dann ging's erst so richtig los, ja. Was sind eure Halloween-Werder-Horror-Kostüme? Dann ging's ganz schnell. Dann hatten wir ganz schnell eine ganze Brasilien-Gang zusammen, ja, ne? Ich gehe als Carlos Alberto, ich als Baiano, ja, und ich als Wesley.
Gustavo Neri.
Richtig, waren wir schnell bei Thorsten Legert, kam dann, ne? Bernhard Barkmann, Thorsten Legert aus dem Dschungelcamp.
Ja, oh Gott.
Auch eine absolute Werder Albtraum.
Ikone.
Situation. er schlug noch vor, ich gehe als Klaus Augenthaler. Die Älteren erinnern sich. Weißt du noch, ja, warum?
Die Blutgrätsche gegen Rudi Völler.
Richtig, ja, wo er fast Rudi Völler kaputt getreten, ja, hätte. Und es kamen wirklich traumhafte Vorschläge. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil ich gleich meine Schicht anfangen muss. Es kamen wunderbare Vorschläge. Über Tim Wiese ging es dann, ich gehe als Tim Wiese in der Situation gegen Juve.
Ja.
Das war dann das, ja, Bild, weißt du, wo er den Ball fallen, ja, ließ. Ja. Auch eine absolute Albtraumsituation. Ja. Gruß an Focker Eilers, die hatte das geschrieben. Ich gehe als Pfosten, an den Michael Kutzop damals
scheiterte.
geschossen hat. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ja, ich muss nochmal, ich scroll nochmal kurz durch, was ich hier noch Schönes gab. Ach ja, genau. Hier gab es auch einen Vorschlag für dich. Es muss noch, als was du nächstes Jahr gehen könntest, es muss noch nur noch jemand ein Mario Lemina-Trikot auftreiben. Auch sehr, sehr schön.
Er spielte noch bei Beşiktaş eigentlich oder ist er mittlerweile irgendwo nach Arabia oder so gewechselt?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ich sag mal, glaube auch er wäre kein Mann für Ubuntu gewesen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ach, ich gehe als Abschlag von Pavlenka.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen. Ich verkleide mich als Topraks Wade.
Aber auch nicht schlimm.
Finde ich auch sehr schön. Und auch schöne Fotomontagen mit Mitchell Pennywiser. Ja, natürlich auch nicht schlecht. Gruß geht raus an Stefan Schür.
Ja.
Stefan Schür. Mir auch sehr gut gefallen. Und aber einer meiner absoluten Favorites, danke an meinen Fanclub-Kollegen Timo Friesen, @Fresinho, der das Bild schickte von Markus Anfang als Koch im Kölner Karneval.
Mit der roten Brille.
Der absolute Albtraum. Man macht das Foto auf und denkt, oh Gott. Ja, die neuen Gieckchen-Witz-Kostüme sind da. Also es gab wirklich, es war einiges dabei.
Schön.
Also, einiges dabei.
Schön, dass unsere Bubble sich so auf sowas einlässt und ein bisschen mitspinnt. Total geil.
Jörg von Torra verkleidet als Aufsichtsrat, hat mir auch gut gefallen. Also vielen Dank, ey. So beste, kreativste und gut aussehendste Bubble. Ich
bin schon froh, dass niemand vorgeschlagen hat, worum Rondo verkleidet als Aufsichtsrat.
Worum Podcast. Achso, vielleicht will ich noch eine Minute haben. Martin Haberland. Vielen Dank dafür. Tränen gelacht, schickte eine ganze Serie. Und zwar, wusste ich gar nicht, musste ich nachschlagen. Und zwar mundane Kostüme. Weißt du, was das ist?
Keine Ahnung.
Mundane bedeutet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe es nachgeschlagen. Ich dachte, Japanisch kommt aus dem Koreanischen.
Okay.
Und bedeutet so viel wie banal, trivial. Ja, kommt aus Korea. Und es geht um Halloween, um Verkleidung, um Kostüme praktisch als Gruselgestalt aus dem Alltag.
Okay.
Weißt du? Also du verkleidest dich zum Beispiel, also gruselige Leute, die man aber aus dem Alltag kennt, zum Beispiel.
Christian Lindner.
Ja, oder der Edeka-Kassierer, wenn es ein Problem mit der Kasse gibt und die Schlange aber immer länger wird.
Okay.
Weißt du? Der dann nervös wird. Oder der Fahrgast im Bus, der immer steht irgendwie und so komisch guckt, weil er heimlich so ein Sexgame spielt.
Okay.
Ne? Und sich immer so oder, ne? Also
hast
sehr
du dich
schön
gefühlt, ne?
Ich habe sehr gelacht auf jeden Fall. Nee, ich musste denken, aufs Stadion übertragen wäre dann eine Verkleidung, mundane Werder-Horror-Verkleidung. Verkleidest dich als Barberjackentyp, der neben dir sitzt und schon nach 20 Minuten anfängt zu pfeifen.
Und in der 68. Minute geht.
Ja, genau.
Beim Stand von 0-0.
Genau,
so,
Baumi rausruft.
Nicht runter.
Genau, absolute Horrorgestalten des Werder-Alltags. Ja. Gut, haben wir das auch noch geklärt. Ey. Vielen Dank, mit euch kann man arbeiten. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr lustig. Ja, cool. Ja. Dann haben wir hier im Prinzip einen Stich drunter. Ist eine lange Folge geworden. Huiuiui.
Das stimmt.
Kann man nicht anders sagen. Aber umso schöner. Wir gucken auf das Spiel Werder gegen Schalke. Samstag 18:30 ist noch ein paar Tage hin. Hoffentlich passiert da aufstellungstechnisch nicht mehr allzu viel. Nichtsdestotrotz ist eine kurze Arbeitswoche. Deswegen slidet noch gut durch die letzten Arbeitstage bis ins Wochenende. Du auch, mein Süßen. Ich weiß, Wochenenden und Feiertage sind bei dir immer nur... Also, naja, ist ein fließendes Konzept, so von wegen mit frei und so. Aber nichtsdestotrotz.
Aber das nächste ist frei sogar.
Ja, geil, siehste.
Dann, insofern alles gut.
In diesem Sinne, drück die Daumen. Wir hören uns nach Schalke wieder, hoffentlich dann mit 21 Punkten auf dem Konto und bis dahin Daumen drücken. Haut rein, ihr Lieben.
Gute Woche, gutes Schalke-Spiel.
Bis dahin, ciao.